Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Beratung in Schule der Pädagogischen Hochschule Freiburg, dem Podcast für angehende Lehrkräfte rund um das Thema Beratung. Ja, hallo zusammen, schön, dass ihr bei der zweiten Episode dabei seid. Wie ihr vielleicht hört, bin ich für diese Folge für euch ins Feld gegangen und habe mit dem Schulleiter einer Grundschule über seine Erfahrungen mit dem Thema Zusammenarbeit mit Eltern und Elterngespräche gesprochen. Dabei ist, wie ich finde, ein ganz toller und kurzweiliger Rundumschlag zu dem Thema entstanden und vor allem mit ganz vielen hilfreichen Tipps, die ihr mit in eure Praxis nehmen könnt. Ja, ich bin jetzt hier heute zu Besuch an der Grundschule in Umkirch und sitze hier mit Herrn Früh, dem Rektor der Grundschule, im Klassenzimmer der Vorschule. Es ist total gemütlich und bunt, hier hängen Fähnchen und es gibt eine Spielecke und ja, es ist irgendwie so ein Raum, in dem man sich wohlfühlt. Und ich freue mich sehr, Herr Früh, dass Sie sich die Zeit nehmen heute Mittag und wir heute ein bisschen über das Thema Beratung und Ihre Erfahrungen aus der Praxis und Ihre Erfahrung als Schulleiter auch sprechen können. Vielleicht erstmal, um das Ganze so ein bisschen einzuordnen, vielleicht können Sie ein paar Worte zu Ihrer Schule sagen.
Also wir sind hier in Umkirch, eine Gemeinde mit ca. 6.000 Einwohnern knapp. Wir sind wirklich eine kleine Stadt und haben eine sehr große Heterogenität in der Elternschaft, in der Bevölkerung und natürlich dann auch in der Schülerschaft. Wir sind eine mittelgroße bis große Grundschule, das heißt dreizügig. Wir haben über 270 Schüler. Wie schon gerade über den Raum mitbekommen, sind wir hier auch an einem Standort, wo es eine Grundschulförderklasse gibt. Wir haben zudem noch zwei Vorbereitungsklassen. VKL ist die Abkürzung für Kinder ohne Deutschkenntnisse. Dann haben wir zusätzlich noch zwei kooperative Organisationsformen. Das sind Sonderklassen in der Kooperation mit einem SBBZ, auch eine wichtige Abkürzung, die man als Lehramtsstudent dann irgendwann kennen muss. Sonderpädagogisches Beratungs- und Bildungszentrum mit dem Schwerpunkt ESENT, emotional-soziale Entwicklung. Das heißt, wir bieten hier quasi in Kooperation mit einem SBBZ, was ganz woanders liegt, vor Ort zwei Gruppen an, die den Kindern, die emotional-sozialen Förderbedarf vom Schulamt bescheinigt bekommen haben, ein Sondersetting anbieten. Sondersetting heißt kleine Klassen, 7 bis 8 Schülern, viele Pädagogen, die auch soziale Arbeit studiert haben und nicht nur unbedingt Lehramt oder vor allem, wenn Lehramt studiert haben, Sonderpädagogik studiert haben. Neben der Grundschulförderklasse und den zwei Vorbereitungsklassen für Kinder ohne Deutschkenntnisse und den zwei kooperativen Organisationsformen sind wir noch IRU-Schule, islamischer Religionsunterricht, sunnitischer Prägung. Klar, bringt auch wieder die Schülerschaft mit sich. Und wir sind jetzt Richtung PH, Ausbildungsschule. Wir machen OSP, ISP und natürlich den Vorbereitungsdienst, also die Lehramtsanwärterzeit. Und da sind wir auch Bildungspartnerschule mit der PH Freiburg.
Was würden Sie sagen, welchen Stellenwert nimmt Elternarbeit an Ihrer Schule ein?
Wenn Sie später im Unterricht sind oder im Alltagsgeschäft, im Schulalltag, das Kerngeschäft unterrichten, 50%. 50%, die Sie natürlich vorbereiten und nachbereiten müssen mit Diagnose und Leistungserhebung bis also klassisch Benotung. Alles andere, und jetzt komme ich zum Thema Elternarbeit, sind koordinative Aufgaben, Schulentwicklung und Elternarbeit oder sagen wir mal Netzwerkarbeit, weil Elternarbeit heute reicht nicht mehr. Wir haben runde Tische, da ist der Begriff runder Tisch richtig angebracht. Da sitzt dann Jugendamt, Ergotherapie, Dolmetscherin, Kindergartenkooperationskraft, Schulleiter, potenziell neue Klassenlehrerin, die Eltern und so weiter. Da hat man schnell mal 7, 8 Leute zusammen. Und das unter dem Überbegriff Elternarbeit, das füllt dann die andere Hälfte von den 50% mit. Wie viel Prozent das jetzt sind, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, Elternarbeit ist Beziehungsarbeit und das ist enorm wichtig. War es früher auch schon, aber es hat halt heute zugenommen, definitiv.
Können Sie das ein bisschen ausführen, woher diese Entwicklung kommt oder warum es wichtiger geworden ist im Laufe der letzten Jahre?
Es hört sich jetzt ein bisschen altbacken an und es spricht der alte Schulleiter so, aber früher war schon ganz klar ein anderer Stellenwert der Schule. Da gehst du hin, Kind, da sind die Lehrer, die machen es richtig. Und wenn du mit einer schlechten Note nach Hause kommst, dann gucken die Eltern dich an mit großen Augen und sagen, was ist da passiert? Heute geht es andersrum. Wenn die Kinder mit der schlechten Note nach Hause kommen, wird die Note genommen, wird angeguckt, dann geht man in die Schule und fragt, ja, was ist hier passiert? Ich übertreibe es ein bisschen, gibt auch eine schöne Karikatur, wo das dann ein bisschen bildlich dargestellt ist, dass es sich so ein bisschen geändert hat. Zeitgleich sind die Aufgaben viel mehr geworden. Das heißt, wir müssen auch viel mehr andere Sachen mit Eltern besprechen. Also es geht hier los, wie gerade beim runden Tisch erwähnt, mit Ergotherapeuten und Jugendamt und so weiter, was man alles da am Tisch hat. Das gab es ja früher in der Hinsicht nicht. Die Diagnosen sind mehr geworden, also LAS, Dyskalkulie, Autismus, Asperger, ADHS, ADS und so weiter. Also da wird auch viel Neues gesellschaftlich mit reingebracht, das Thema Medien. Dadurch ist es zeitintensivere Arbeit geworden als früher, weil aus Sicht der Eltern natürlich auch die Eltern andere Erwartungen an der Schule haben. Wir müssen, Stichwort die Leitperspektiven im Bildungsplan, also da fehlt ja nicht mehr viel, ist, von der Geschlechtserziehung, Fahrraderziehung, Medienbündigkeit, Nachhaltigkeit, Demokratiebildung, jetzt fehlt mir wahrscheinlich noch irgendwie eine Leitperspektive, die ich gerade nicht auswendig kann, also fehlt ja eigentlich nicht viel, dass jemand von außen sagen könnte, ja, ihr seid jetzt die Ersatzfamilie, weil ihr übernehmt ja alles. Also bis hin zur Zahnhygiene, die wir auch hier in Umkirch sehr in Fokus haben. Also fällt mir eigentlich nicht mehr viel ein, was wir wie Eltern zu Hause nicht auch schulisch, zumindest anteilig, offiziell abdecken müssen. Aber das sind halt Themen, die einfach gesellschaftlich mit reinkommen und wo die Eltern immer in irgendeiner Phase mit involviert sind und mir nicht als Schule sagen können, das machen wir für euch, Türe zu, bekommt ihr gar nicht mit, hat nur was mit der Schule und gar nichts mehr mit einem Familienleben zu Hause zu tun.
Was würden Sie sagen oder was sind Ihre Erfahrungen, was wichtig dabei ist für eine gelingende Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Eltern und Lehrkräften, Eltern und Schule?
Also wirklich wichtig ist, dass die Eltern das Gefühl haben, die Tür ist offen. Sie können kommen. Es hat sich vielleicht gerade ein bisschen negativ angehört, was alles von außen reingedrückt wird und was die Schule alles machen muss. Aber es gehört einfach zu einer modernen Schule dazu, dass man sich den Themen annimmt und sagt, das ist jetzt einfach heute zeitgemäß die Arbeit, die dazugehört, um ein Kind beim Großwerden zu begleiten. Wir sind ja nicht nur für die Bildung, sondern auch für die Erziehung verantwortlich. Stichwort gemeinsame Bildungspartnerschaft ist immer mal gut, werfe ich immer mal wieder in den Raum bei Elterngesprächen, wenn die ein bisschen überrascht sind, wie viel wir auch machen oder machen wollen oder auch fragen, was zu Hause Thema Medienverhalten an der Tagesordnung ist. Dann gucken die manchmal, dann sagen wir, ja, sie wissen schon, wir haben schulgesetzlichen gemeinsamen Bildungs- und Erziehungsauftrag und das wissen natürlich viele nicht, ist ja auch kein Vorwurf, wüsste ich als Vater, wenn ich kein Lehrer wäre, auch nicht. Und dann sind die dann immer ganz überrascht, dass es das sogar gibt als Vorgabe. Genau, und wichtig ist halt auf jeden Fall, die Türe ist offen, kommt rein, wir sind nicht gegen euch, sondern was ist, um was geht's? Fokus Kind. Wichtig ist natürlich auch eine professionelle Einstellung der Lehrer. Es geht immer bei Eltern mit Emotionen. Also die kommen ja nicht und sagen, jetzt hier, ich habe einen Blattfuß, bitte Rad wechseln beim Auto, sondern es geht immer ums eigene Kind. Und da muss man einfach von vornherein immer den Eltern ein bisschen zugestehen. Also das passiert natürlich nicht dauernd, aber wenn Emotionen da sind, dann ist das in unserem Setting völlig nachvollziehbar. Und da darf man dann irgendwie nicht überrascht sein, wenn dann mal jemand verärgert ist oder traurig oder enttäuscht, suchen sich ein paar Begriffe aus. Das ist einfach in unserem Setting da, wo es von Erwachsenengesprächen geleitet, aber eigentlich immer um ein Kind von Eltern geht, eigentlich gang und gäbe, dass da mit Emotionen gearbeitet werden oder wir als Lehrerschaft damit umgehen können. Wir parallel, aber sehr professionell bleiben sollen. Professionalität ist im Endeffekt nichts anderes als keine Emotionen zulassen, um sich von der Sachebene zu entfernen. Das ist aber eine Sache, die kann man lernen. Und wichtig ist halt, dass man auch dieses Netzwerkdenken mitbringt. Also nicht nur Eltern kommt in die Schule, die Tür ist offen, es geht um Emotionen, das wissen wir, sondern wir brauchen aber noch die Person und wir brauchen noch die Institution und haben sich schon mal überlegt, noch hier vielleicht sich einen Rat einzuholen. Das muss man einfach auch machen. Und gelingende Elternarbeit ist dann natürlich auch eine Frage der Verlässlichkeit. Also man muss dann auch dranbleiben und das ist heutzutage nicht immer ganz einfach, weil wir gerade jetzt, ich habe es vorhin am Beispiel Umkirch gesagt, also wir haben von Eltern, die wirklich eigentlich jede Woche ein Elterngespräch für Annalena Einzelkind haben wollen würden, bis hin zu einer anderen Familie, einer anderen Sozialhintergrund, 5 Kinder und man sieht die Eltern bei keinem Elternabend, bei keinem Elternsprechtag und da läuft es einfach nebenher und das ist dann auch schwierig, da wirklich überall die richtigen Werkzeuge zu wählen und trotzdem auch die Verlässlichkeit bei beiden zu behalten und jedem Elternteil auch das mehr oder weniger zuzugestehen an, an Beratung, was das Kind oder die Familie braucht.
Ich habe den Eindruck, wenn ich so mit Studierenden spreche, dass ganz, ganz viel Unsicherheiten da sind in Bezug auf das Thema und teilweise so richtige so Horrorszenarien sich ausgemalt werden. Dann kommen die Eltern und drohen mit dem Anwalt oder greifen mich voll an. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was denn so tatsächliche Herausforderungen sind, vor denen man dann in der Praxis steht.
Also natürlich könnte ich aus dem Nähkästchen plaudern, wäre aber mathematisch von der Quote nicht ganz fair. Dann hätte man diese diesen sehr besonderen Fall im Hinterkopf und würde sagen, um Himmels Willen. Aber also es gibt natürlich schon Eltern, die ganz klar ein Ziel haben und mit diesem Ziel in das Elterngespräch, nenne ich es jetzt mal, gehen oder zur Schule gehen und da auch eigentlich, sage ich mal, ja, keine Mittel strotzen, das dann irgendwie anzuwenden. Klassiker ist, wie Sie gerade gesagt haben, dann gehe ich zum Anwalt, dann gehe ich zum Schulamt. Nur als Tipp, das ist Ihr gutes Recht. Also ich arbeite auch dann viel einfach mit platten Floskeln, einfach aus Eigenschutz, um eben nicht in die emotionale Kiste reinzurutschen, sondern sage, das ist Ihr gutes Recht. Wenn Sie meinen, dass das unsere Elternarbeit weiterbringt, dann tun Sie das. Sie sollten sich aber vorher dann doch mal über den Paragraphen XY interviewen und können Sie gerne machen. Ich mache das parallel auch. Oder das brauchen Sie gar nicht, das nehme ich Ihnen ab. Ich hätte es nämlich auch mich beim Schulamt gemeldet. Also da ist oft auch von den Emotionen her kommt, nicht viel Bluff, aber viel auch, Luft und im Spiel, sodass man sagen kann, okay, das sind die Emotionen und die Eltern probieren es jetzt halt mal. Viel wird gearbeitet mit Diagnosen, vorhin schon angesprochen. Also oft heißt ja, mein Kind kann in Deutsch keine 4 kriegen, es hat ja LAS. Mein Kind ist so wild und geht über Tische und Bänke und haut den Nachbarn mit dem Stift auf den Kopf, weil es ja hochbegabt ist. Also es ist jetzt ein bisschen gemein, was ich sage teilweise, aber ich muss es ja auf die Spitze bringen, damit es vielleicht auch richtig ankommt und so. Also das ist dann schon ein bisschen schwierig, wenn man dann immer mit irgendwelchen Diagnosen von irgendwelchen Ärzten konfrontiert wird, die ja dann quasi der Schule schon indirekt sagen, was zu tun ist und wie was zu bewerten ist. Aber gute Vorbereitung ist wichtig, sage ich jetzt mal. Also wenn man schon weiß, da kommt eine Frau Müller und die ist eher so mit Paragraphen und bringt die Arbeit kopiert mit und sagt, da haben sie aber einen halben Punkt vergessen, dann sollte man sich dementsprechend auch vorbereiten. Also deswegen, es gibt nicht die eine Taktik oder die eine Vorbereitung für ein Elterngespräch, sondern wer kommt. Jetzt muss man aufpassen, dass es politisch noch korrekt bleibt, aber es gibt oft stolze Papas mit Migrationshintergrund und wenn man die an der Ehre packt zum Beispiel, so nach dem Motto, sie wollen doch nicht, dass ihr Junge, und das tut, also das geht oft, wenn man dies quasi an der Ehre packt und sagt, Mensch, wie sieht das aus und das wollen sie doch auch nicht und sie wollen doch, dass der jetzt hier auch genauso wird wie sie und so weiter, ich übertreibe es, dann erreicht man die erstmal und dann ist quasi schon mal ein bisschen Eis gebrochen, das geht nicht immer. Das ist aber zum Beispiel bei manchen Personen, weiß man, oh, das könnte ich mal probieren, das funktioniert vielleicht, ist jetzt auch nicht irgendwie nur ein Scheinmanöver, sondern es geht ja auch darum, überhaupt eine Basis zu schaffen, um ein Gespräch stattfinden zu lassen. Die Vorbereitung habe ich angesprochen, wobei ganz wichtig, ich hatte auch, weiß nicht, ob das im Referendariat war oder im Seminar, so mit, wer sitzt wo und ist ein Blümchen auf dem Tisch und wie viele Stühle und sitzen wir ums Eck und oder sitzen wir uns gegenüber und so. Alles vergessen, darum geht es nicht. Das sind Kleinigkeiten, Beliebigkeiten. Also es liegt nicht daran, ob der Tisch schön gedeckt ist und ein Blümchen in der Mitte steht, ob das ein gutes Elterngespräch ist. Was wichtig ist, ist Verbindlichkeit schaffen. Deswegen mein Tipp immer ein kurzes Ergebnisprotokoll, weil eine Woche später, das habe ich jetzt noch nie gehört, Herr Früh, das hätten Sie mir früher sagen müssen. Und der Jurist sagt, auch mitnehmen für immer, wer dokumentiert, hat Recht. Also gehört auch zur Vorbereitung. Nehmen wir mal an, es ist ein Schüler, der durch Fehlverhalten auffällt, dass man einfach sagt, hören Sie zu, wir haben uns die Arbeit gemacht, aus dem Klassenbuch raus, schauen Sie Montag, Dienstag, Mittwoch zweimal, Donnerstag in der Pause, Freitag beim Vertretungslehrer, zack, 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 zack. Tut mir jetzt leid, dass ich Ihnen das so um die Ohren hauen muss. Das sieht jetzt auch wild aus, 4 Seiten, aber nur damit wir wissen, um was wir sprechen. Ein solcher Elternpart kommt nicht mehr und sagt, naja, die Kleinigkeiten und die zweimal und ich weiß ja davon gar nichts, sondern man hat sich dann vorbereitet, hat schwarz auf weiß, muss es halt dann quasi gut rüberbringen, dass es dann nicht aussieht, hier schon wie so ein Schuldschreiben. Aber das ist auch eine Art der Vorbereitung. Wer dokumentiert, bekommt Recht. Ist im Schulalltag ein bisschen anstrengend, dass man sich immer selber daran erinnern muss. Jetzt muss ich das noch eintragen oder da eine Notiz machen. Aber wie gesagt, hinten raus ärgert man sich, wenn man dann quasi den Eltern gegenüber sitzt, die dann sagen, ja, davon wusste ich nicht. Haben Sie das mal dokumentiert? Kann ich das mal sehen? Das hätte man ja mal früher hören sollen. Wir haben ja noch gar nicht gesprochen. Hätten Sie mich mal anrufen können? Und wenn Sie sagen können, habe ich da probiert, habe ich da gemacht, erinnern Sie sich noch an das Schreiben und die kurze E-Mail und so weiter, dann sieht die ganze Sache schon anders aus. Ja, und der Jurist oder der Anwalt, ja, würde ich laufen lassen. Wir Lehrer sind immer persönlich über das Regierungspräsidium, über die Juristen vertreten. Also wir werden auch in den seltensten Fällen direkt dann, wie im Fernsehen vielleicht, vor irgendeinem Zeugenstand oder vor einem Gericht stehen müssen und da Auskunft geben müssen. Also bis es dahin kommt, da muss schon viel passieren.
Unser Kontakt kam ja auch über die Befragung zustande, die von der PH an Grundschulen durchgeführt wurde, wo es auch darum ging, nach Herausforderungen zu fragen. Ein Ding, was da rauskam, war, dass die größte Herausforderung so der Zeitdruck ist, dem sich Lehrkräfte im Zusammenhang mit Gesprächen, mit ausführlichen Elterngesprächen so konfrontiert sehen. Wäre das was, was Sie aus Ihrer Praxis von Ihrer Schule bestätigen können oder wie würden Sie das einordnen?
Also Zeitdruck, Zeitmanagement, Belastungen, da mache ich es mir einfach und sage, das ist immer subjektiv. Also wie soll ich sagen, wer jetzt wirklich nur auf sein Deputat schaut, mal 45 und noch ein bisschen aufrundet, der wird 2023 plus kein guter Pädagoge sein können. Weil wie vorhin angesprochen, 50% Unterrichtsgeschäft, Vorbereitung, Nachbereitung, ein bisschen am Kopierer rumstehen, lieber mal eine Lerntheke machen oder den Unterrichtsgang vorbereiten als Sidekick. Das ist das eine, das andere ist das Drumherum und das kostet Zeit. Und deswegen, diese Zeit ist gut investiert, aber man muss sie sich definitiv nehmen. Man muss auch wissen, dass man Eltern, nur weil man selber vormittags sein Kerngeschäft hat, an der klassischen, sag ich mal, Grundschule, die noch nicht Ganztagsschule wird, wir werden nächstes Jahr Ganztagsschule, das ist utopisch zu sagen, ja, können Sie um 10 kommen, ich kann auch um 11 Ihnen ein Gespräch anbieten, weil ich da gerade keinen Unterricht habe, das funktioniert nicht. Das meinte ich mit Eltern auch da abholen, wo sie stehen, sondern wenn der Vater sagt, ich arbeite halt bis 16 Uhr und das macht er von Montag bis Freitag, ja, ist die Alternative dann, es findet kein Elterngespräch statt oder findet es dann halt mal um 16.30 Uhr statt. Und da muss man einfach ganz klar sagen, das ist heute, gehört es zur Aufgabe und zum Zeitmanagement einer Pädagogin, eines Pädagogen, dass er auch in solchen neuen Zeitfenstern denkt. Also das klassische Morgensunterricht und dann Nachmittag eher zu Hause, ja, funktioniert manchmal schon noch, kommt auch auf die Höhe des Deputates an, aber auf Dauer ist das nicht das, was zielführend ist, zumal wir immer jetzt mehr in Ganztagsschulen reingehen. Und natürlich kann man auch viel, also wir sind jetzt ja über Corona, also auch mit Medien, sagen wir mal, alle ein bisschen affiner geworden. Notfalls mache ich eine Online-Konferenz, das kann ich auch mit zwei Eltern, die getrennt sind, machen und das Kind dazu und jetzt gehst du wieder raus und ich schalte noch hier die Klassenlehrerin dazu und dann sitzt man zu Hause, das geht auch. Ist es natürlich nicht so schön wie persönlich an einem Tisch, aber besser als gar nichts. Das Telefonat geht auch immer noch, die E-Mail, also es ist ja nicht nur, die Elternarbeit heißt ja nicht nur, wir müssen uns dauernd vis-à-vis gegenüber sitzen und eine Dreiviertelstunde reden, sondern es sind ja viele kleine Rückmeldungen, auch positiver Art natürlich, die man machen kann und dann vermeidet man vielleicht das große Streitgespräch, was es sofort am Freitagnachmittag stattfinden muss, wenn man vorher immer wieder regelmäßig über andere Wege kleinere Rückmeldungen gibt. Aber wichtig ist, Elternarbeit, ein guter Pädagoge, Didaktik, Methodik ist das eine, Lehrerpersönlichkeit, Umgang mit den Kindern ist das andere. Die Beziehungsarbeit zu den Eltern ist ein ganz wichtiger Baustein.
Haben Sie den Eindruck als Schulleiter, dass Lehrkräfte, die zu Ihnen vielleicht neu an die Schule kommen, vielleicht auch noch nicht so viel Praxiserfahrung mitbringen, so in diesem Arbeitsfeld, Elternarbeit, Elterngespräche, Elternberatung, ausreichend ausgebildet sind? Oder wie würden Sie das einschätzen?
Die Antwort lautet nein. Ganz eindeutig nicht. Weiß nicht, woran das liegt, ist jetzt auch nicht das Thema heute, aber vielleicht kann es auch nur durch die Praxis kommen. Klar kann man da mal ein Rollenspiel machen oder so oder irgendwie versuchen, manche Sonderfälle durchzuspielen. Was wäre wenn und wie würde man reagieren auf einen Angriff oder auf eine Situation oder auf eine Emotion? Aber es ist schon so, dass die Berufseinsteiger relativ blank daherkommen. Eher mit Befürchtungen oder mit großer Unsicherheit, was natürlich auch schwierig ist in unserem Beruf. Also ich vergleiche manchmal so, wenn man über Lehrer und Schule spricht, das mit dem Wetter und mit Fußball, da kann jeder mitschwätzen und jeder weiß Bescheid und in der Schule waren wir auch alle. Und es gibt immer wieder die Situation, ja, ich war ja selber in der Schule und ich kenne ja mein Kind besser als sie und sie haben ja selber noch gar keine eigenen Kinder und so weiter. Das ist natürlich bei uns ein bisschen schwierig. Ich sage auch immer, ich mache es auch manchmal bei Eltern, sie gehen ja auch nicht zum Zahnarzt und sagen, während er ihnen die Krone rausbohrt, sie machen das, glaube ich, nicht richtig. Und sind sie da richtig sicher, dass sie das richtige Füllmaterial nehmen und so. Und mit solchen Vergleichen arbeite ich gerne, wenn dann immer diese Idee kommt, ja, warum hat der Jonathan den Buchstaben Z jetzt noch nicht im ersten Schuljahr, sondern erst in den Herbstferien und so weiter. Oder warum machen Sie die Rechenmethode denn so? Sie könnten doch mal so. Dann bin ich ganz schnell bei der Rückfrage, ja, sind Sie auch Lehrerin? Nein, also dann lassen Sie doch bitte unseren Job machen. Also das heißt, dieses Standing, das muss man auch erst quasi entwickeln, wenn man frisch ist. Man hat keine Erfahrung, man hat wirklich vielleicht keine eigenen Kinder, man hat noch nicht viel Lernfelder gehabt und dann kommt noch von außen, ja, wir schwätzen ja eh nur um mein Kind und Wetter, Fußball und Schule kann jeder mitreden und das macht so zum Start ein bisschen schwierig, da reinzuwachsen, sodass man da wirklich sich auch freischwimmen muss und ja, manchmal ein paar Bauchlandungen hinlegen muss. Aber ich gebe da auch den Tipp, keine Scheu vor, wir führen das Gespräch zu zweit. Ich würde gerne den Fachlehrer dazu nehmen. Schulleiter muss man immer ein bisschen aufpassen. Das sehen manche Lehrer, Eltern da nicht so gerne, wenn man gleich da noch den Schulleiter mit am Tisch hat. Kommt drauf an, wie man das Gespräch halt dann führt und was der Anlass ist. Aber das gehört irgendwie schon auch dazu. Aber natürlich ist es einfacher, wenn man schon aus einer Ecke kommt, wo man Elternarbeit leisten konnte. Also man sieht ganz genau, ich bin Sportlehrer und die Leute, die hier zum Sportunterrichten kommen und die Vereinstrainer sind, die haben schon mit Eltern in irgendeiner Art kommuniziert. Ich bin Jugendtrainer, wir haben ein Fest, wir haben Training, wir haben Auswärtsspiele, wir haben Abfahrten und so weiter. Die wissen schon, wie Eltern antworten und was Eltern erwarten. Oder derjenige, der, was weiß ich, einen Jugendchor leitet oder der die Jugendfreizeit leitet und. Solche Personen haben natürlich auf jeden Fall einen Vorteil.
Gibt es von Ihrer Seite noch etwas, wo Sie denken, oh, das wäre jetzt was, was ich den angehenden Lehrerinnen im Hinblick auf das Thema heute gerne mitgeben würde?
Also, wo man viele Eltern schon auf seine Seite bringen kann, egal um welches Thema es geht, ist mit Transparenz. Transparenz, dann denkt natürlich jeder, ja, natürlich, ich bin transparent. Also, wenn man mich fragt, dann sage ich schon, warum ich das so gemacht habe. Nee, nicht diese Art von Transparenz, sondern ich habe beruhigte Eltern, wenn die sich gut informiert fühlen. Das heißt, ich muss dafür sorgen, dass meine Eltern, ich bin Klassenlehrer, wissen, wann ist was, wann bin ich auf Fortbildung, wann schreiben wir eine Arbeit, wie melde ich rück, wie ist vielleicht mein Wochenstart oder wann ist der nächste Elternabend. All diese Sachen bringen den Eltern Sicherheit, Zufriedenheit, sie fühlen sich mitgenommen und erspart ganz viele seltsame Rückfragen oder Interpretationen. Also das heißt, vorhin ging es ums Thema Zeitmanagement. Ich muss die Zeit auch in die Transparenz reinschicken, damit quasi ich sicher sein kann, meine Eltern sind gut informiert. Dann die regelmäßigen Rückmeldungen an die Eltern, eine Dokumentation ist wichtig. Dann einfach auch eine Offenheit. Was haben Sie für Probleme? Okay, ich kann mir das anhören, ich sehe es auch anders, auch da wieder Transparenz. Ich kann das verstehen, aber bei uns im schulischen System ist es eben nicht so, dass jedes Kind in der ersten Klasse in der ersten Reihe sitzen kann und danach noch eine Einzelförderung über die Referendarin kriegt, weil die halt zufällig in der Klasse ist und weil Sie jetzt meinen, der Torben bräuchte jetzt noch in Mathe mehr Material oder so weiter. Also da muss man auch ganz ehrlich immer wieder den Eltern erklären, wie Schule heutzutage abläuft und was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Weil das Anspruchsdenken ist schon teilweise sehr hoch, wie vorhin schon angesprochen. Und was ganz wichtig ist und was leider irgendwie komplett aus der Mode gekommen ist, Hausbesuche. Ich bin ein absoluter Fan von Hausbesuchen. Ich war zwar nicht lange Klassenlehrer, aber ich habe gemerkt, Ja, wir brauchen ein Elterngespräch. Ja, schwierig, in 2 Wochen. Ja, da kann ich jetzt doch nicht, ich muss kurzfristig absagen. Ja, den nächsten Termin. Oh, schwierig, in 2 Wochen. Nee, muss jetzt kurzfristig doch, ich komme in die Schule. Ah, nee, ich bin aufgehalten worden und so weiter. Schlussstrich, wissen Sie was, ich mache es einfach. Wann kann ich zu Ihnen kommen? Bin gerade unterwegs, kann ich gleich kommen oder soll ich lieber erst morgen kommen? Ah, nee, dann doch lieber morgen. Viele Hausbesuche gemacht als Klassenlehrer und alle 100% waren top und waren richtig. Beispiel, eine Mutter kam nicht, die hatte eine Phobie. Die konnte nicht vor die Tür gehen, wollte es mir aber nicht sagen. Der Tochter war es unangenehm. Es war 6. Klasse, würde ich sagen, mit Kaffee und Kuchen begrüßt worden von der Mama, die sehr ja, introvertiert war, aber die sich dann bedankt hat, dass ich quasi den Weg zu ihr aufgesucht habe. Bis hin zu Situationen gesehen, wo man sagt, jetzt weiß ich, warum der so einen Saustall im Schulranzen hat oder warum der seine Hausaufgaben nicht bekommt oder warum der von der Kleidung her nicht wetterbedingt ausgestattet ist und so weiter. Man kriegt ganz andere Einblicke. Wichtig ist halt, Stichwort Hausbesuche, das nicht als Drohung zu machen, so nach dem Motto, wenn Sie nicht kommen, dann stehe ich aber morgen bei Ihnen vor der Tür, sondern natürlich schon taktisch, kein Problem, ich komme auch zu Ihnen. Und dann hat er immer noch das Elternteil zu sagen, nee, ich komme doch morgen. Dann haben Sie das Gespräch, was Sie haben wollen, weil darum geht es ja. Oder bei mir zumindest war das so, ja, kommen Sie, kein Problem, finde ich toll, danke, wenn Sie das machen würden, finde ich super. Dann schaue ich immer den Arbeitsbereich an, des Kindes und so. Und es waren immer sehr gute und nette Gespräche.
Ja, vielen Dank, Herr Früh. Gibt es noch irgendwas, wo Sie sagen, wieso hat die Frau Sachs das jetzt nicht gefragt? Das wäre doch noch total wichtig bei dem Thema, was wir bisher nicht angesprochen haben.
Also, ich bin natürlich immer als Schulleiter, hat man leider immer so ein bisschen den Mangelblick und die Brille auf, was nicht funktioniert. Es gibt auch viele tolle Elternarbeit, wo man dann einfach merkt, das funktioniert. Die Eltern verstehen, wie Schule läuft, weil ich transparent war, weil ich viel erklärt habe, weil ich viel Zeit investiert habe. Die sind zufrieden mit dem. Die kommen auch nicht, ach, das hätte ich auch noch, das ist auch so ein Klassiker, ja, ich kenne doch mein Kind besser als Sie und zu Hause ist es ja ganz anders. Ganz einfach sagen, kann gut sein, dass Sie Ihr Kind besser kennen, aber wissen Sie was, ich kenne Ihr Schulkind besser, weil da sind Sie nicht dabei und in dem Setting Schule ist ein Kind ein ganz anderes und das heißt, das verhält sich ganz anders. Und der Witz ist, jetzt springe ich ein bisschen gedanklich, aber wir haben teilweise beides, zu Hause Engelchen. Und das kann ich mir gar nicht vorstellen und das würde er nie machen und also so reden wir nicht und so weiter. Und in der Schule halt hier, gib ihm und über die Tische und Bänke. Aber wir haben mittlerweile auch das andere zu Hause, rotzfrech und in der Schule vorbildlich, tolle Manieren, freundlich, sozial, hält sich an die Regeln, wo dann die Eltern dann aus allen Wolken fallen. Also es gibt's auch, aber ich wollte es nur ansprechen, so dieses, aber Sie kennen doch mein Kind gar nicht so gut wie ich und so weiter, immer dagegenhalten, ein Schulkind-Setting ist was anderes. Auch im Training ist das Kind anders und beim Kindergeburtstag kann es auch nochmal sich anders verhalten. Also das wäre nur so ein Tipp, wo man quasi so einen Vorwurf komplett schnell aushebeln kann. Genau, also es gibt auch gut, es gibt viele, die meisten Elterngespräche sind toll, viele sind schwierig, aber haben trotzdem, wenn die Eltern sich überzeugen lassen, dass der Schritt XY notwendig ist, haben ja ein gutes Ergebnis. Und man muss natürlich auch schauen, man erarbeitet sich dann auch in der Elternschaft irgendwann einen Ruf. Also wenn man hört, die kannst du anrufen, die hat eine Telefonnummer angegeben, wo man sie erreichen kann, ist nicht 24 Stunden jeden Tag, das natürlich nicht. Und auch so eine Sache, Stichwort Verlässlichkeit, wenn man eine E-Mail schreibt, bekommt man eine Antwort. Ich kenne andere Eltern, also jetzt eher privat. Ja, ich habe da mal hingeschrieben, da kam nichts, wo ich denke, das ist ein Unding. Es ist einfach, geht gar nicht. Also wer will das denn überhaupt haben, egal in welchem Bereich. Ich schreibe eine Frage, jetzt geht es sogar noch um mein Kind und dann kriege ich gar keine Antwort. Also ist einfach eine Frage der Professionalität und da kann ich auch nicht sagen, es ist so zeitintensiv, da zu schreiben. Momentan habe ich sehr viel um die Ohren, ich habe Ihr Anliegen verstanden, lassen Sie mir noch ein bisschen Zeit, ich antworte in 5 Tagen wieder, das ist ja das Mindeste. Also da auch dran denken, dass man da einfach immer im Gespräch bleibt und dann erarbeitet man sich auch einen Ruf und der Ruf ist wichtig, weil dann kommen auch Situationen in der Elternschaft zustande, hast du schon gehört, bla bla bla, Gerüchteküche, völliger Quatsch und so, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also so wie der Herr Huber die ganze Zeit arbeitet, außerdem hätte der uns das schon längst geschrieben. Nee, tut mir leid, also das kann ich mir nicht vorstellen. Also deswegen ruhig auch so ein bisschen, man erarbeitet sich was. Also die Elternarbeit, wenn man jetzt Klassenlehrer von 1 bis 4 in der Grundschule zum Beispiel ist, wenn man da wirklich am Anfang richtig investiert, das bleibt nicht unbedingt auf dem Level und man hat aber quasi den Nutzen in Klasse 3 und 4, weil einfach ein Vertrauen da ist im Endeffekt.